Die Predigt heute Morgen, David hat es ein bisschen angekündigt, wird es gehen um die Frage, wie wir mit Sorgen in unserem Leben umgehen. Jesus hat in der Bergpredigt, in dieser großen, bekannten Predigt, einen längeren Text dazu, einen längeren Abschnitt dazu gepredigt und wir wollen uns diesen Text ein bisschen anschauen. Wenn ich euch einladen darf, mit mir zu stehen, dann möchte ich gerne den Predigttext lesen aus Matthäus 6, die Verse 25 bis zum Ende des Kapitels 34. Matthäus 6 ab Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott doch das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Amen. Sorgt euch nicht so. Beginnt Jesus hier diesen Abschnitt, so könnte man es eigentlich den ganzen Abschnitt überschreiben. Man könnte auch vielleicht sagen, von der Sorge hin zum Leben. Worum geht es? Wo sind wir hier in der Bergpredigt? Direkt im Vers vorher haben wir eigentlich auch einen recht bekannten Text, wo Jesus sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Du kannst Gott dienen oder dem Mammon dienen, dem Geld. Und dieser Text, dieser Vers hier, Vers 24, der steht so ein bisschen zwischen zwei Abschnitten. Ja? Zwischen dem, den wir gelesen haben, davor kommt dieser Text, Gott dienen oder dem Mammon. Und davor haben wir einen Abschnitt, der ist überschrieben so traditionell mit vom Schätze sammeln. Das heißt, es geht hier in dem ganzen Abschnitt um Menschen, zwei Arten von Menschen. Die einen, die Geld haben, die reich sind, die vielleicht auch im Wohlstand leben, die sich hier eine Menge leisten können und Gefahr laufen, sich an der falschen Stelle die Schätze zu sammeln. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen ohne Geld, wenig Geld, Reichtum, Wohlstand, die sich Sorgen machen. Bei beiden, ob wenig oder viel Geld, bei beiden gibt es einige Parallelen. Und dieser Vers dazwischen, Gott dienen oder Mammon dienen, das ist so ein bisschen der Vers, der die beiden Texte zusammenbringt. Wir werden uns jetzt mit der zweiten Hälfte auseinandersetzen, aber wir sollten das ein bisschen vom Kontext im Gedächtnis behalten. Vom Schätze sammeln, eher was für die Wohlhabenden. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Anfang Juni dieses Jahr, wer die Nachrichten ein bisschen verfolgt hat, erinnert sich vielleicht, zwischen dem 6. und dem 18. Juni, das sind knapp 2 Wochen, ist der Bitcoin um sage und schreibe 40% gefallen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch in Bitcoin investiert ist, ich nicht. Da wurden manchen ärmlich. Buchstäblich. 40% weniger in 12 Tagen. Wer Bitcoin ein bisschen länger verfolgt, der weiß, das geht mal hoch und mal runter und mal kräftig hoch und runter. Aber es gibt Leute, die haben da richtig Geld investiert und die haben richtig Geld verloren. Dann kann man nur hoffen, dass sie es im Moment gerade nicht brauchen und die Delle aussitzen können. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus. Das Problem ist der Mammon, ob vorhanden oder nicht vorhanden. Letztlich geht es bei dieser Frage aber um Götzendienst. Das ist die eigentlich spannende Geschichte. Wenn Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, musst dich entscheiden, ob du Gott dienst oder dem Mammon, dann meint er nicht, na, ich guck mal, ich habe mein Girokonto halbwegs im Blick und vielleicht auch noch ein Festgeldkonto, soll ja jetzt wieder ein bisschen Zinsen geben. Das ist nicht die Frage. Wenn Jesus hier von dem Dienst am Mammon rede, dann meint er am Ende eine alternative Weltanschauung, eine alternative Religion. Der Mammon steht in Konkurrenz zu Gott. Ja, das ist die eigentlich spannende Frage. Und das wird uns jetzt auch in unserem Text begleiten. Das ist wichtig im Blick zu behalten. Insofern, es reicht nicht, ein paar gute Ratschläge zu machen, guck ein bisschen genauer auf deinen Kontoauszug oder irgendwie was und vielleicht leg 3 Euro mehr zurück und wir sollen ja jetzt für den Herbst auch ein bisschen Geld sparen, und weil alles teuer wird und mit dem Gas und dem Strom und überhaupt, darum geht es nicht. Das ist nicht die Frage. Jesus packt das Problem sehr viel grundsätzlicher an, sehr radikal, das heißt an der Wurzel. Er behandelt die Ursachen, nicht nur Symptome. Vorab ein paar kleine, kurze Gedanken, was Jesus hier nicht sagt, worum es zumindest in diesem Text nicht geht. Es ist immer eine gute Art, wenn man sich einen Bibeltext anschaut, die Fragen an den Text zu stellen oder die Antworten von einem Text zu erwarten, die der Text auch tatsächlich beantworten will. Es ist schwierig, von einem Text Antworten zu erwarten, wo es in dem Text gar nicht drum geht, wo wir andere Texte für lesen müssen. Worum geht es hier also nicht? Jesu Worte sind keine Entschuldigung für ein unverantwortliches Leben. Das alltägliche Leben zu planen ist gut und richtig und wichtig. Da gibt es andere Texte für, in den Sprüchen können wir das zum Beispiel lesen, wo viele Ratgeber sind, da kommt etwas zustande. Das gibt es an vielen Stellen in der Bibel, dass wir solche Aufforderungen haben, das ist gut und richtig. Darum geht es hier aber in dem Text gar nicht. Sich auch um seinen alltäglichen Lebensunterhalt zu kümmern, ist völlig normal und richtig. Und ehrlich gesagt, wir tun es doch sowieso alle. Sollen wir nachher hier rausgehen und sagen, oh meine Zeit, ich gehe morgen früh nicht zu Aldi und hole Brötchen oder irgendwie was, weil Jesus gesagt hat, sorgt euch nicht, das ist doch Quatsch. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, sagt Paulus, 2. Thessalonicher 13. Das ist eine grundsätzliche Aussage und insofern fordert uns selbstverständlich die Bibel auf, vernünftig arbeiten zu gehen, einen Job zu suchen, soweit es möglich ist, um sich für den Alltag zu wappnen, um sich da um die alltäglichen Bedürfnisse zu sorgen in diesem Sinn. Sich zurückzulehnen und zu sagen, der Herr will es schon machen, ist also keine Option, darum geht es nicht. Verantwortung zu übernehmen für Familie, für Freunde, für Gemeinde ist richtig und notwendig. Paulus redet mal davon, dass sich die Glieder der Gemeinde füreinander sorgen sollen, 1. Korinther 12. Oder dem Timotheus, dem schreibt er, er sorgt sich herzlich für die Philipper. Für die Gemeinde in Philippi hat Timotheus ein extra Herz. Er sorgt sich für sie. Das ist nicht falsch. Selbst der Paulus spricht von sich selbst über seine Sorge für alle Gemeinden. Insofern müssen wir Sorge und Sorge unterscheiden. Es gibt ein richtiges Sorgen, aber eben auch ein sehr grundsätzlich falsches Sorgen. Um das falsche Sorgen, um das geht es. hier in unserem Text in der Bergpredigt. Jesus verspricht, letzter Gedanke in dem Disclaimer hier, Jesus verspricht kein problemloses Leben, wenn er sagt, sorgt euch nicht. Alles happy, clappy, jeden Tag Sonnenschein, davon redet Jesus nicht. Ein solches Leben hatte Jesus nämlich selber nicht. Wir wissen über Jesu Leben, bis er öffentlich aufgetreten ist, vergleichsweise wenig. Aber als er dann mit den Jüngern unterwegs war, war nicht jeden Tag eitel Sonnenschein. Jesus erlebte selbst Probleme. Insofern kann Jesus, glaube ich, auch ganz gut erklären, wie wir mit solchen Sorgen und Problemen umgehen können. Und darum geht es in unserem Text. Wir haben also zunächst mal einen längeren Abschnitt, wo wir wirklich sagen können, sorgt euch nicht. Das ist die lange Abhandlung, wo es dann um die Beispiele geht, mit den Vögeln und mit den Pflanzen, den Blumen, dem Gras. Dann kommt dieser klassische Vers, den wir vielleicht von Postkarten oder von Postern kennen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist sozusagen die große Antwort dann. Und dann kommt noch so ein kleiner Nachschlag in Vers 34. Also zunächst mal der erste große Abschnitt, sorgt euch nicht. Vers 25 nochmal, Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, der Leib mehr als die Kleidung. Jesus spricht zwei große Bereiche an, zwei lebenswichtige, zentrale Bereiche, nämlich Essen und Trinken und Kleidung. Wer wollte leugnen, dass das wirklich zentral ist? An manchen anderen Texten, anderen Stellen in der Bibel kommt mal noch so ein dritter Punkt dazu, die Frage nach dem Obdach, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und also nicht irgendwie auf der Straße lebe oder so. Aber selbst die, die auf der Straße leben und kein Obdach haben, ohne Nahrung und ohne Kleidung geht es nicht. Geht es nicht in Deutschland, ging es damals nicht in Israel. Jesus stellt eine rhetorische Frage und sagt, ist nicht das Leben aber trotzdem mehr als die Nahrung und ist der Leib nicht gleichwohl mehr als die Kleidung? Ja, natürlich ist das so. Die Nahrung dient dem Leben, nicht umgekehrt. Ja, die Kleidung dient auch dem Leib und nicht umgekehrt. Essen und Trinken, Kleidung ist ein Mittel, um dem Menschen zu dienen, nicht umgekehrt. Das wäre übel. Das wäre ziemlich krank. Insofern, diese Sorge um diese alltäglichen Dinge, Essen und Trinken, Kleidung, Obdach, vielleicht auch der alltägliche Job, vielleicht auch das Auto, das ist doch irgendwie normal, das ist doch wirklich alltäglich, da kommen wir doch gar nicht umhin, würde man meinen. Jesus, was meinst du, was sagst du uns damit? Sollen wir das wirklich alles sein lassen, einfach auf Gott vertrauen? Zunächst, ich glaube, die erste wichtige Antwort von Jesus ist hier, das Leben ist mehr als die Nahrung. Der Leib ist wichtiger als die Kleidung. Das heißt, dass das Leben an sich ist wichtiger. Wir sollen uns Gedanken darum machen, worum geht es in meinem Leben, worum geht es in deinem Leben? Was ist unsere Bestimmung als Menschen? Das wäre jetzt eigentlich ein großes Thema für sich. Jesus tickt das hier eigentlich nur kurz an. Aber in der Bergpredigt insgesamt spricht er ja zu seinen Jüngern. Wahrscheinlich eine gewisse Volksmenge ringsherum, die das auch hören. Aber eigentlich ist die Bergpredigt ein langer Text, wo er mit seinen Jüngern unterwegs ist. Was es heißt, eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu dem einen wahren, lebendigen Gott zu haben. Dem Vater im Himmel, dem Schöpfer, dem Erlöser. Insofern sagt Jesus, das Leben ist mehr. Leute, guckt doch mal auf eure eigentliche Bestimmung und das andere lasst doch bitte zweitrangig sein. Jesus nimmt ein Beispiel, die Vögel, Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Ein spannendes Bild. Die Vögel des Himmels galten damals im alten Israel als leichtsinniges Volk. Ausgerechnet das nimmt Jesus als Bild, als Gleichnis. Heute hier, morgen da. Ach, wir kennen irgendwo die Spatzen, die dann so 100 Stückweise irgendwo im Baum und dann passiert irgendwas, Schnips, und dann fliegen sie weg. Und leichtsinniges Volk. So, jetzt muss man sagen, also naja gut, natürlich, Vögel sehen nicht und ernten nicht. Ja, tatsächlich nicht. Soll sich jetzt jeder Landwirt, jeder Gärtner das zum Vorbild nehmen und sagen, also okay, Jesus hat gesagt, wir sollen uns die Vögel hier jetzt zum Vorbild nehmen. Ich ernte nicht mehr, ich lagere nichts mehr ein, nichts mehr in die Scheune, ich verkaufe nichts mehr. Jeder weiß, das ist natürlich Quatsch, das ist Unfug. Der Gärtner wäre morgen pleite und der Landwirt übermorgen. Der Punkt muss woanders liegen. Das ist offensichtlich nicht die Frage. Jesus geht es am Ende um ein grundsätzliches, ein prinzipielles Sorgen. Und ich möchte so im Lauf der Predigt auf 6 einzelne Punkte, Gedanken hinweisen, die Jesus in Bezug auf das Sorgen hier anmerkt. Der erste Gedanke ist, dass Sorgen ist offensichtlich, jetzt wir sind in Vers 26, Sorgen ist unlogisch und unsinnig. Warum? Es verleugnet am Ende eigentlich Gottes Wesen. Denn Jesus sagt ja, der himmlische Vater ernährt die Vögel. Seid ihr denn nicht viel mehr? Er redet nicht von dem fernen Gott, sondern er redet vom himmlischen Vater. Von dem Gott, der eine Beziehung hat zu den Menschen, zu den Jüngern. Die Jünger sollen diesen Gott als ihren persönlichen himmlischen Vater erleben. Man sagt, Mensch, Leute, überlegt doch mal, ein Vater, der lässt das doch nicht einfach laufen. Ihr seid doch viel mehr, wenn er sich schon um die Vögel kümmert. Auch um die Spatzen, die hier und da und dort und hin und her. Ihr seid doch viel mehr. Versteht ihr gar nicht, wer Gott ist? Verleugnet ihr Gottes Wesen? Das würde ja heißen, Gott kümmert sich mehr um die Tiere als um euch. Um euch, ihr, seine Kinder. Das ist doch echt unlogisch, das ist unsinnig einfach. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, Punkt 2, Gedanke 2, Sorgen ist eigentlich auch Zeitverschwendung. Vers 27. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Da gibt man sich Mühe und investiert Kraft und eben am Ende auch eine Menge Zeit und Nerv und vielleicht auch Geld. Und Jesus sagt, Leute, sorry, das ist Zeitverschwendung, das ist müßig, das ist unproduktiv, das ist sinnlos. Warum? Wer könnte seinem Leben irgendetwas ernsthaft hinzusetzen? Jetzt je nachdem, welche Übersetzung ihr vielleicht habt, in der einen Übersetzung klingt es vielleicht ein bisschen mehr nach einer zeitlichen Perspektive. Andere Übersetzungen schreiben hier eher, was der Körpergröße ein Stück was hinzufügen. Naja, an den manchmal nicht mehr so viel vorhandenen Haaren kann man lange ziehen. Man wird nicht größer. Aber auch zeitlich. Wie will ich mein Leben wirklich verlängern? Geht das wirklich? Jesus sagt, du kannst viel probieren. Wird nicht klappen. Wie ticken wir Menschen? Naja, manchmal anders. Wir denken dann schon, wenn wir nur richtig die Ärmel hochkrempeln, müsste da doch was gehen. Manchmal, ich habe so eigentlich eher den Eindruck, tendenziell geht es eher andersherum. Ja, wenn wir nicht so leben, wie es vielleicht gut ist zu leben, dann können wir unser Leben vielleicht eher verkürzen oder unsere Lebensqualität zumindest erheblich einschränken. Zu viel Stress, Magengeschwüre, was auch immer. Ich ernähre mich nicht gut. Aber verlängern? Geht das wirklich? Heute haben wir gerade hier in Deutschland, in unserer Kultur, eine unglaubliche Werbung für gesunde Nahrungsmittel. Und versteht mich recht, ich bin gar nicht gegen gesunde Nahrungsmittel. Ich bin, außer dass ich Theologe bin, von Hause aus Gärtner. Ich habe zu Hause noch einen schönen Garten. Ich bin ganz dankbar dafür, die Möglichkeit zu haben. Habe jetzt ein schönes Gewächshaus, freue mich über frische Tomaten, Gurken. Ganz bio, alles wunderbar. Andere gehen zurück, weil sie sagen, vegetarisch, vegan, Frutarier gibt es auch. Die essen nur Früchte, alles, was die Pflanzen freiwillig geben. Vielleicht noch nicht gehört, es gibt erstaunliche Dinge. Das ist, will ich alles gar nicht per se kritisieren. Das Problem ist nur, wenn das quasi zur Weltanschauung wird, wenn das zur Ideologie wird, dann wird es schwierig. Oder noch eins draufzusetzen, irgendwelche Pillen, Pülverchen mit Vitaminen, Mineralstoffen, was man alles so kaufen kann. Alles natürlich mal ganz super günstig. Ich habe mal im Internet ein bisschen geguckt, so eins aktuell bin ich gestoßen auf ein Immunsystem-Sorglos-Paket. 89 Euro. Das sind reale Beispiele. Oder AG1. 75 Vitamine. 75. Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Gibt es auch unechte? Würde man fragen wollen. 107 Euro. Ein bisschen teurer, aber es ist ja auch viel drin. Ne? Und das Beste fand ich dann das Frauenbalancepaket. Messerscharf kalkuliert 186,32 Euro. Was passiert da? Wie viele Menschen gibt es, die in diese Sachen richtig Geld investieren? Richtig Geld in die Hand nehmen, muss man sich auch leisten können, aber naja, man muss Prioritäten setzen. Und dann hoffen sie, dass dieses Leben hier vielleicht doch irgendwie einen Ticken länger geht. Jesus sagt, wie sehr du dich auch sorgst, das wird nicht funktionieren. Achtung, Achtung! Sich ungesund zu ernähren, faul zu sein, ist keine Alternative. Darum geht's nicht. C.S. Lewis, der bekannte englische Autor, hat mal so schön gesagt, der Teufel schickt die Irrtümer immer paarweise. In der Regel in Paaren von Gegensätzen. Ja, was er nicht verhindern kann, das übertreibt er. Und so kann man halt immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Jesus nimmt ein weiteres Beispiel ab Vers 28, die Lilien und das Gras. Warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Schaut doch die Lilien an auf dem Feld. Wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, sie spinnen auch nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun das Gras auf dem Feld so gekleidet ist, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Wir haben es vorhin in dem schönen klassischen Lied gesungen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Wie war das mit Salomones Seide? Die Tulipan und die Narzissus sind besser gekleidet. So, Jesus redet hier von Lilien. Ob das wirklich unsere Lilien sind, das ist sprachlich nicht ganz klar. Es könnten noch andere Blumen gewesen sein, tut aber eigentlich nichts zur Sache. Es gibt viele sehr schöne Blumen. Der eigentliche Vergleichspunkt ist, egal wo wir rausgucken, wo die Blumen blühen, müssen wir doch sagen, es ist doch unglaublich. Hätte doch nicht so sein müssen, oder? Doch, Gott ist der Meinung, es soll auch sehr schön sein. Er will uns erfreuen an diesen Blumen. Ohne dass die dafür was tun, ohne dass das irgendeinen zusätzlichen Extra-Grund hätte. Und Jesus sagt, gerade ein passendes Beispiel. Schaut euch die tollen Blumen an. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, im Übrigen auch das Gras. Guckt euch mal Gras wirklich genau an. Manchmal so ganz feingliedrig, wunderschön im Detail. Nehmt euch mal eine Lupe, schaut mal klassisches Gras an. Also nicht so englischen Rasen, 2 Zentimeter kurz geschoren, da ist nicht viel zum Gucken. Aber mal so eine Wiese, die richtig schön wachsen gelassen wurde. Unglaublich, wie vielfältig das Gras ist. Und Jesus sagt, heute steht es, ist wunderschön, morgen brauchen es die Menschen als Brandmittel. Gab nicht genug Holz, man hat das trockene Gras, das Heu genommen, zusammengebunden, naja, und den Ofen damit geheizt. Vielleicht nicht unbedingt, na gut, im Winter ist in Israel auch kalt, aber auch ansonsten, um einfach irgendwo Brot zu backen. Ja, weiß nicht, wenn man in Israel war oder im Orient generell, so ganz traditionell, man hat ja so eine halbrunden Metallschalen Und dann nimmt man alles, was man zum Feuern finden kann, um das ein bisschen heiß zu machen, um das Fladenbrot oben zu backen. Wir waren im Sommer jetzt ein paar Tage in Ägypten als Familie, waren dann auch an einem Tag in der Wüste und bei den Beduinen. Ne, die hatten von irgend so ein paar Palmen ein paar Wedel, die halt trocken waren. Ja, das wurde alles recycelt sozusagen. Ja? Bisschen klein gemacht, darunter gestopft, Feuer dran, macht auch warm. Das Gras wurde nicht einfach weggeworfen. Ja? Heu brauchen wir auch für die Tiere, aber es wird auch zum Feuern verwendet. Wurde und wird. Und Jesus sagt, und trotzdem macht Gott dieses Gras wunderschön zunächst. Und wieder die Frage, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Interessanter Begriff. Ich habe mal ein bisschen geschaut im Neuen Testament, vor allem in den Evangelien. Wo kommt das sonst noch vor, die Kleingläubigen? Wir haben im Matthäus-Evangelium tatsächlich ein paar Stellen. Und zwar immer an Stellen, wo es wirklich um was geht, wo ein großes Eingreifen Gottes im Blick ist. Einmal in Matthäus 8, kommt jetzt gleich nach unserem Kapitel hier, wir sind in Matthäus 6, aber nach der Bergpredigt kommt es gleich Sturmstellung. Da redet Jesus oder spricht Jesus seine Jünger als die Kleingläubigen an. Ein paar Kapitel später, Kapitel 14, Jesus ist auf dem Wasser, auf dem See Genezareth unterwegs und Petrus ist, wie Petrus so ist, ja, also super begeistert und er läuft über das Wasser und plötzlich realisiert, oh meine Zeit, hier sind gar keine Steine zum Rüber, keine Brücke und versinkt da. Und Jesus sagt, du Kleingläubiger. Und Kapitel 16 kommt der Begriff nochmal, es ist zu wenig Brot da. Eine berechtigte Sorge, also ohne Brot wird dann schon mal knapp irgendwann. Ja, ist kein Aldi um die Ecke. Was sollen wir essen? Wir haben Hunger. Und Jesus sagt, Leute, erinnert euch doch mal an die Brotvermehrung. Ja, das hat Jesus auch nicht alle Tage gemacht. Er hat nicht immer Schnips gemacht und dann war das Essen da. Aber wenn es nötig war, dann hat Jesus dafür gesorgt. Ihr Kleingläubigen. Und hier haben wir den Begriff jetzt auch. Bezug auf die Blumen, auf das Gras. Sagt, schaut euch das an, wunderschön. Ihr seid doch viel mehr, ihr Kleingläubigen. Wir können hier einen dritten Punkt setzen, den Jesus hier anbringt. Sorgen ist mit Glauben unvereinbar, ihr Kleingläubigen. Glaube ist eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Wenn der Glaube Angst hat, so wie hier bei den Kleingläubigen, passt das nicht zusammen. Das ist wie Feuer und Wasser. Vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Ein solcher Glaube hat am Ende nicht Angst, muss sich diese grundlegende Sorge nicht machen, weil dieser Glaube, dieses Vertrauen weiß, da ist ein Gott, ein Vater im Himmel, der kümmert sich wirklich. Der hat den Überblick. Insofern, diese Art Sorgen ist eigentlich unmöglich und vor allem auch unnötig. Jesus zieht den Strich drunter unter diesen längeren Abschnitt von dem Sorget nicht, Vers 31, 32. Er sagt nochmal, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, warum? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Insofern, vierter Aspekt, Sorgen ist unchristlich, schlicht und einfach unchristlich. Dieses Sorgen, um das es hier geht, sagt er, das ist heidnisch. Da geht es echt um einen anderen Gott. Das ist eine alternative Religion, eine andere Weltanschauung. Völlig anderes philosophisches Setting. Sich permanent nur um die materiellen Dinge zu sorgen, ist eben wirklich heidnisch. Das ist eine Form von Götzendienst, eine Form des, wie soll man sagen, des Mammonismus. Es geht um diesen Mammon. Ja, oben von Vers 24. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Wer sich in der Weise, wie Jesus das hier anspricht, sorgt, der dient am Ende dem Mammon, vielleicht auch dem Nichtvorhandenen. Er rennt dem Nichtvorhandenen Geld hinterher. Jesus sagt, lass es, diene Gott. Insofern, Jesus sagt, ihr Jünger, ihr meine Jünger, ihr Kinder des Vaters im Himmel, ihr sollt anders leben. Euer himmlischer Vater weiß doch, was ihr braucht. Der ist doch nicht weg, der ist doch nicht taub, der ist doch nicht blind. Gott weiß es doch. Insofern sollen wir unsere Sorgen, wir sollen unsere Sorgen bei Gott entsorgen. Wie wir es im ersten Petrusbrief lesen, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Also, lasst uns unsere Sorgen bei Gott entsorgen. Er sorgt für uns. Und dann kommt dieser große, klassische, berühmte Vers, auch klassisch Postkartenmotiv, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Aber wir können diesen Vers, wir sollten diesen Vers nicht einfach nur so isoliert nehmen, ohne diesen ganzen Vorspann. Er ist die Antwort auf diese Aufforderung, sorgt euch nicht. Also, Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Es geht um die richtige Prioritätensetzung. Das ist der eigentliche Punkt an der ganzen Geschichte hier. Insofern, dieses ganz grundsätzliche Sorgen, was Jesus anprangert, was er als heidnisch kennzeichnet, das ist eigentlich auch unnötig. Weil, wenn die Prioritäten richtig gesetzt sind, dann sagt er, so wird euch das alles zufallen. Kümmert euch darum, dass es Gottes Reich gut geht, dass ihr nach seiner Gerechtigkeit strebt. Setzt die Prioritäten richtig in eurem alltäglichen Leben, sagt er, dann ist dieses Sorgen unnötig. Dann kümmert sich Gott, es wird euch zufallen. Auch dafür haben wir durchaus Beispiele an anderen Stellen in der Bibel, die das unterstreichen, diese Wahrheit. Ich nehme mal nur zwei heraus, eins aus dem Alten Testament, Psalm 84, Vers 12. Nichts, was gut ist, versagt er denen, die ehrlich leben. Nichts, was gut ist, versagt er denen, die ehrlich leben. Das ist eine grundsätzliche Aussage. Das heißt nicht, zu jedem Tag, zu jeder Stunde ist alles immer nur eitel Sonnenschein. Ja? Das ist nicht der Punkt. Aber es ist eine Grundaussage, die wahr ist. Oder ähnlich grundsätzlich, bekannter Text, Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Auch eine grundsätzliche Verheißung, wenn die Prioritäten stimmen, wenn du Gott liebst über alle Maßen, wenn er an erster Stelle steht, dann kümmert sich Gott grundsätzlich mal um den Rest. Was kann das heißen? Vielleicht ein paar konkrete Schritte, ein paar Anregungen, ein paar Gedanken. Punkt 1, suche Frieden mit Gott, versöhne dich mit deinem Schöpfer, wenn du es nicht eh schon lange getan hast. Und wenn, erinnere dich wieder daran, mach es wieder neu fest. Danke ihm für all das, was er dir auch in seiner allgemeinen Gnade schon Gutes getan hat. Jesus sagt mal an der Stelle, Gott lässt auch die Sonne scheinen über die Ungerechten. Und er lässt es regnen, gibt Nahrung den Menschen, nicht nur seinen Jüngern. Diese allgemeine Gnade Gottes, die wir für so selbstverständlich erachten in aller Regel. Lasst uns Gott dafür danken, immer wieder auch neu. Aber dann, lebe als Christ, Punkt 2, Gedanke 2, lebe als Christ, indem du Gottes Reich tatsächlich Priorität einräumst. Investiere Zeit in Gottes Reich und wenn es möglich ist, auch Geld in Gottes Reich. Ohne Geld geht es in unserer Kultur, in unserem Land, in unserer Gesellschaft nicht. Wir brauchen das, Gott da an erste Stelle zu stellen. Wir hatten jetzt im Frühjahr, und ich vermute, das wird euch hier nicht anders gegangen sein, aber auch bei uns in der Arche in Stelling, ab 2. März, kamen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine. Wir arbeiten seit 30 Jahren um und bei mit einigen Gemeinden in der Ostukraine eng zusammen. Bin selber da gewesen. Wir haben viele, viele gute, langjährige, freundschaftliche Kontakte. Und naja, wie die Lage ist, wir wissen es. Slawiansk, Kramatorsk, die Orte, die auch jetzt viel in den Nachrichten gewesen sind, in der Ostukraine, das sind unsere Hauptstandpunkte seit 30 Jahren. Seit vielen Jahren noch haben wir eine Gemeinde in Dnipropetrovsk, oder jetzt Dnipro. Und jetzt sind Dutzende aus diesen Gemeinden auch hier nach Hamburg gekommen, in unsere Gemeinde. Was heißt jetzt Gottes Reich Priorität einräumen? Dass ich mich mit denen jeden zweiten Tag treffe und Bibel lese und bete? Nee. Zunächst mal heißt es, mich ganz banal kümmern, wo kommen die Leute unter? Zu den Behörden gehen, Anträge schreiben. Und jeder, der das ein bisschen gemacht hat, weiß, das war nicht und ist nicht nur vergnügungssteuerpflichtig. Ein irrwitziger Papierkram. Anfang März wusste keiner von irgendwas. Alle sind völlig überrascht worden. Manchmal hatte ich den Eindruck, die Behörden haben gewartet, bis die Leute real hier sind, um dann mal zu überlegen, was wir eigentlich machen. Man wundert sich hierbei. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich investiert habe im März, im April. Im Moment ist alles ein bisschen weniger. Manches hat sich dann doch sortiert, Gott sei Dank. Sich um diese Menschen zu kümmern, ob nun direkt aus der Gemeinde oder auch sonst. Aber wir hatten nun halt viele jetzt aus unseren Gemeinden und das war halt erstmal unsere erste Baustelle. Zeit zu investieren, Kraft zu investieren, auch ein Stück weit Geld zu investieren. Auch das gehört dazu, wenn wir uns die Frage stellen, was heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Auf der anderen Seite haben wir Geschwister, die bewusst dort geblieben sind. Pastoren, Kramatorsk, der langjährige leitende Pastor, der schickt mir immer mal aktuelle Videos, Bilder, alles nicht schön. Mehr als man in den Nachrichten sieht und manchmal mehr als man sehen will. Slawiansk, der zweite Pastor der Gemeinde, nach dem Gottesdienst fährt mit der Familie nach Hause, normale Wohnsiedlung am Rand der Stadt, Rums, Rakete, tot, ganze Familie, einfach so. Warum? Er hatte sich entschieden, da zu bleiben. Für die, die noch da sind, da können nicht alle weggehen. Kramatorsk in der Gemeinde, die Gemeinde ist voll. Die stehen an den Rändern, bis auf den letzten Platz. Und wenn ich die Videos angucke, bei den Liedern, viele singen gar nicht mit. Warum? Die kennen die Lieder nicht, die sind nicht aus der Gemeinde, weil... Aber sie sind, da sind Menschen noch da, die plötzlich Hilfe suchen, kommen in die Gemeinde, sind vielleicht nie in einer Kirche gewesen, kennen Gott nicht. Und der Pastor sagt, ich muss doch hier sein, hier ist so ein Hunger. Und ja, natürlich, hinterher gibt es auch Lebensmittelpakete, was auch immer. Wir müssen ja von irgendwas leben. Wir versuchen unser Bestes, haben viele LKWs rübergeschickt. Auch das ist trachte zuerst nach dem Reich Gottes und ich bin nicht der, der entscheiden will, zu sagen, bleib da, komm her, was auch immer. Suche Gottes Gerechtigkeit, sagt Jesus. Lebe nach Gottes guten Ordnungen. Gottes Gebote, die zum Leben gegeben sind. Eine Gesellschaft, die sich immer weiter davon entfernt, wo Wahrheit nichts mehr zählt, wo Eigentum nichts mehr zählt, wo die Ehe nichts mehr zählt, die Familie. Eine solche Gesellschaft geht kaputt. Sie leidet darunter. 10 Gebote, nur mal so als Stichwort reingeworfen, ist ein wichtiger Eckpfeiler biblischer Ethik. Im Neuen Testament an vielen Stellen wiederholt. Jetzt im Sommer, als wir in Ägypten waren, wir hatten die Gelegenheit, auf den Berg Sinai zu steigen, bei Nacht. Schöne Nachtwanderung, da auf 2200 und ein bisschen Meter. Ich habe Gott wirklich gedankt für seine Offenbarung dort, mitten in der Wüste, in den Bergen, wo nichts ist. Und Gott spricht zu seinem Volk und gibt ihnen Gebote zum Leben. Was haben wir für einen Gott, der sich drum kümmert und der uns eine Idee davon gibt, wie Gesellschaft gelingen kann? Es geht nicht darum, wie wir gerettet werden können. Das funktioniert nicht über Gebote. Das hat damals nicht funktioniert, war auch nie so gedacht. Aber wir tun gut daran, uns nach dieser Gerechtigkeit Gottes auszustrecken und danach zu leben. Und dann sagt Jesus tatsächlich, so wird euch das alles zufallen. Was ist denn das alles? ist das jetzt die Verheißung vom Wohlstandsevangelium schlechthin. Wir haben ein Anrecht auf Heilung und Wohlstand und Gesundheit und dickes Bankkonto. Kann man ja jeweils nachlesen. In manchen Büchern, in manchen, ja, was soll ich sagen, kann man das noch Predigt dann nennen? Nein, darum geht es nicht. Bibel kennt kein Wohlstandsevangelium in dem Sinn. Ja, Gott verheißt einen Segen für die, die sich nach seinen Geboten richten. Und wenn dann sukzessive sich auch ein gewisser Wohlstand ansammelt, dann ist das auch ein Segen Gottes. Aber dass es eine grundsätzliche Verheißung gäbe, dass jeder ein dickes Bankkonto hätte und quasi Millionär und nur in der Stretchlimousine rumfährt, das ist, Entschuldigung, das ist ein Missbrauch des Wortes Gottes. Das hat nie jemand verheißen. Worum ging es denn in unserem Text? Essen, Trinken, Nahrung. Wir sagen, Obdach an anderen Stellen kommt im biblischen Text mit dazu, Kleidung sowieso. Das sind die Grundbedürfnisse des Lebens. Und Gott, Jesus sagt hier an der Stelle, Gott wird sich darum kümmern, vom Grundsatz her. Geht nicht um Luxusgüter. Das heißt nicht, dass Gott die nicht auch mal geben kann. Und manchmal bin ich überrascht. Gott ist gut. Die Wohnung ist vielleicht größer, als wir eigentlich brauchen. Der Job ist besser, als man bringt, wirft mehr ab sozusagen. Und wir können in Urlaub fahren, was wir vielleicht lange nicht konnten. Und viele Monate gingen dahin und wir dachten, oh Mann, was machen wir? Fahren wir überhaupt weg im Sommer? Und kann man überhaupt wegfahren jetzt in den Umständen? Und irgendwann, ich dachte, oh Mann, es wäre eigentlich doch ganz gut, mal eine Woche noch weg zu sein. Und lange nichts geplant. Plötzlich habe ich in meinem E-Mail-Posteingang ein E-Mail, steht Gutschein für Spätbucher, 200 Euro. Dachte ich, ja, man kriegt ja viel so irgendwelches Zeug, wo steht, ja, Sie haben gewonnen. Ja. Meistens alles dummes Zeug. Und in dem Falle, danke dem Herrn, nein, es war real. Dachte ich, gute Idee, ich habe lange nichts geplant, ich habe lange keine Zeit gehabt zum Recherchieren. Das war ein netter Obolus für die Urlaubskasse obendrauf. Darauf haben wir keinen Anspruch, aber Gott ist manchmal extra gut. Gott ist kein Automat, aber ein liebender Vater, der manchmal auch noch so einen Zehner obendrauf legt. Irgendwie so. Ein kleiner Nachtrag, Vers 34, wir sind fast am Ende. Darum, sagt Jesus, sorgt nicht für morgen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wenn man so in die Kommentare schaut und die Ausleger liest, gibt es da hier eine gewisse Vielgestaltigkeit in der Auslegung. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist jetzt nicht der Platz heute Morgen, um das alles lang und breit auszuwalzen. Ich habe den Eindruck am Ende, dass Jesus hier nach einem langen Text, wo er über das falsche Sorgen spricht, und jetzt dieses Trachte zuerst, die Prioritätensetzung betont hat, dass er jetzt noch so einen kleinen Nachschlag gibt und sagt, okay, jetzt reden wir nochmal in zwei Sätzen vom richtigen Sorgen. Von unserer Verantwortung, die wir eben doch alle Tage haben. Aber auch da macht er eine Einschränkung. Das ist dann der sechste Gedanke über das Sorgen, nämlich das Sorgen für morgen, sagt Jesus, übersetzt gewissermaßen, entspricht eigentlich nicht dem gesunden Menschenverstand. Wieso? Er sagt, sorge dich nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Was heißt das? Die tägliche Sorge, das Kümmern um das, was hier und jetzt ist, sagt Jesus, da habt ihr genug zu tun. Geht jetzt nicht buchstäblich um den 24-Stunden-Tag, wenn er heute sagt. Uns geht nicht technisch um den morgigen Kalendertag, also morgen Montag, wenn er von morgen spricht. Aber wir sind manchmal in der Situation, und ich ertappe mich durchaus auch selber, dass ich Probleme lösen will in der fernen Zukunft, wo man, wenn wir ehrlich sind, gar nicht die Chance zu hat. Jesus sagt, kümmere dich um das, was jetzt ist. wo du die Daten und Fakten auf dem Tisch hast, wo du eine Chance hast, wirklich Verantwortung wahrzunehmen. Was weiß ich denn, was wirklich im Herbst ist oder im Winter ist? Ja, es ist wahrscheinlich wirklich vernünftig, ein bisschen Geld zurückzulegen für diese Gasumlage oder was immer da kommen soll. Und wie hoch das alles ist, weiß ja alles noch keiner. Aber ehrlich gesagt, was danach kommt, was nächstes Jahr ist, was in 5 Jahren ist, das ist doch nicht wirklich seriös, heute im Detail planen zu wollen. Es wäre schade um die Zeit. Und all die Leute, die das versuchen, die verrennen sich am Ende in einem Regelungswahn und vielleicht noch 5 Versicherungen abschließen und noch ganz auf Nummer sicher gehen. Und Jesus sagt, setz doch dein Vertrauen auf den himmlischen Vater. Du hast es eh nicht im Griff. Du weißt doch nicht wirklich, was morgen ist. Also, wenn es um ein richtiges Sorgen geht, eine Verantwortung wahrnehmen, dann für hier und jetzt, für das, was wir im Blick haben, was aktuelle Perspektive ist. Ja? Darum geht es jetzt. Ansonsten sagt er, lass den morgigen Tag seine eigenen Sorgen haben. Beziehungsweise im Kontext unseres Textes würde ich sagen, der himmlische Vater, der sowieso der Herr dieser Welt ist, er wird dafür sorgen, dass seine Kinder auch so geleitet und geschützt sind, dass sie am morgigen Tag, wann immer das sein wird, auch mit allem Nötigen versorgt sind. Das ist die Botschaft, die Jesus hier uns in diesem Text in der Bergpredigt gibt. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für dieses Wort. Danke für deinen Sohn Jesus, den du in diese Welt gesandt hast und der so eine großartige, so eine tiefe Predigt seinen Jüngern weitergegeben hat. Und danke, dass du uns mit diesem Text auch heute Morgen wieder angesprochen hast, erinnert hast an das, was wirklich wichtig ist, wo wir Prioritäten setzen sollen, dich suchen sollen, dich, Vater im Himmel, deine Gerechtigkeit, dein Reich, so Vertrauen auf dich zu setzen, Herr. Lass uns das wirklich mitnehmen, wenn wir wieder zurück sind in unserem normalen Alltag. Schenk uns Weisheit, wirklich die Dinge anzupacken, wo du uns Verantwortung gibst, was du uns vor die Füße legst, wo wir auch Möglichkeiten haben, Dinge zu bewegen in der Gemeinde, in der Familie, im Umfeld, in deinem Reich. Und lass uns ein gesundes Vertrauen haben auf dich, Dinge auch loszulassen und einfach abzuwarten, die einfach noch viel zu weit weg sind, die wir eh nicht im Griff haben, aber die du im Griff hast, Herr. Danke, Vater im Himmel, dass du ein guter Gott, ein guter Vater bist, der sich um alles kümmert, um alles sorgt, was für uns nötig ist. Lass uns mit dieser Gewissheit in diesen Tag hineingehen, diesen Sonntag und dann auch morgen in die neue Woche, dass wir das mitnehmen und dass du uns immer wieder neu daran erinnerst, Herr.